Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Glarner Kantonspolizei, sie schnappt 4 Bombenlegger. Die Verhafteten sollen in der letzten Woche in Strassengalerien und Tunnel 8 Sprengkörper gezündet haben. Bei der Hausdurchsuchung hat die Polizei Sprengstoff, Waffen und Drogen können sicherstellen. Vorderhand kann der Richard Schmid von der Kantonspolizei Glarus zum Stand der Ermittlungen so viel sagen.
Es ist sicher mehr als ein Bubenstreich.
Ein bisschen mehr gibt es schon noch an Informationen in Bälde, hier im Infomagazin. Weitere Themen im Infomagazin sind: 2024 ist ein kompliziertes Jahr für die Bündner Winzer. Zuerst der Frost, dann der Regen und jetzt die Hitze. Und die macht es nicht besser, sagt der Bündner, der es wissen tut. Und dann ist auch der 1. August, der Nationalfeiertag, bzw. das viel diskutierte Thema vom Verbot von Feuerwerk bei uns heute ein Thema. Im Infomagazin auf Radio Südostschweiz, in der Redaktion heute der Martin De Plazes. Ein spektakulärer Coup ist der Glarner Kantonspolizei gelungen. Sie hat 4 Bombenlegger können verhaften. Diesen 4 wird vorgeworfen, in den letzten Wochen in der Region Glarus Süd 8 Bomben mit Sprengstoff in Tunnel gezündet zu haben. Manuela Mäuli mit den Details.
2 Monate lang, vom 1. Juni bis am 29. Juli, hat es Glarus Süd gerade ein paar Mal geklopft. Insgesamt 8 Explosionen hat es gegeben, wie der Richard Schmidt, Bikechef der Kantonspolizei Glarus, bestätigt. Die sind alle in Strassengalerien oder Tunnel gezündet worden.
Dabei ist Sachschaden an den Einrichtungen entstanden. Gemäss jetzigen Erkenntnisstand ist keine konkrete Personengefährdung gewesen. Auch Autos sind nicht zu Schaden gekommen. Aber eben die Strasseneinrichtungen sind teilweise beschädigt worden. Es hat Verformungen im Asphalt gegeben oder auch kosmetische Schäden.
Wie hoch der Sachschaden ist, kann Richard Schmidt nicht sagen. Auf die 4 mutmaßlichen Täter ist die Kantonspolizei Glarus durch eigene Ermittlungen, aber auch Hinweise aus der Bevölkerung gekommen.
Es sind 4 Männer im Gemeindegebiet Glarus Süd, im Alter zwischen 17 und 55 Jahren. Davon sind 3 Schweizer Staatsangehörigen und 1 deutscher Staatsangehöriger. Mehr kann man nicht sagen, auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutz.
Bei einer Hausdurchsuchung hat die Kantonspolizei Glarus grössere Mengen an Explosivstoff, Waffen und Betäubungsmitteln gefunden. Aber auch Feuerwerk.
Die Sprengkörper, das sind Rohre, die man mit Explosivstoff gefüllt hat. Wir sind zurzeit eben am Abklären, inwiefern auch die Feuerwerkskörper möglicherweise auch als Quelle dient haben. Es ist sicher mehr als ein Bubenstreich, das kann man sagen.
Viel mehr zum Hintergrund der Daten ist noch nicht klar, das sei Gegenstand der Ermittlungen, so der Richard Schmidt.
Nach heutigem Erkenntnisstand kann man aber eine politische Motivation ausschliessen.
Für die Polizei sind die Ermittlungen jetzt aber noch nicht abgeschlossen.
Man hat ja auch Gegenstände sichergestellt. Das versucht man jetzt mal auch zu inventarisieren, zu ordnen, schauen, Waffen. Es gibt teilweise registrierte, teilweise unregistrierte Waffen. Und entsprechend wird man nachher die Personen auch zu diesen Sachen müssen befragen und dann auch herausfinden, wer welche Rolle gespielt hat.
Die 4 Personen sind mittlerweile aber alle wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden.
Und die Kantonspolizei Glarus hat vor kurzem auch eine andere gewichtige Festnahme gemacht. Sie hat letzte Woche einen Drogenhändler verhaftet, das in Niederurnen. Beim 59-Jährigen hat die Polizei eine grössere Menge an Bargeld, knapp 1 Kilo Heroin und 40 Gramm Kokain und auch Strickmittel gefunden. Der Monat Juli, er verabschiedet sich schwül heiß. Nach einer kurzen Störung wird es dann aber ab dem Samstag wieder schön und warm. So viel zu der nahen Zukunft. In der jüngeren Vergangenheit hat es die letzten Monate besonders viel geregnet. Laut Meteo Schweiz ist in den Monaten Mai und Juni in einigen Regionen in der Schweiz fast doppelt so viel Wasser vom Himmel oben runtergekommen wie im Durchschnitt der letzten Jahre. Das hat in einigen Regionen zu Erdrutsch und Überschwemmungen geführt. Wie sich die Natur an den vielen Regen anpassen tut, jetzt im Beitrag von Luciano Ceri.
Das Wetter diesen Sommer war laut Meteo Schweiz überdurchschnittlich nass und warm. Für uns Menschen ist der viele Regen je nachdem ein bisschen mühsam, für die Natur war es aber nicht unbedingt schlecht. Wie der Leiter vom Amt für Natur und Umwelt vom Kanton Graubünden, der Remo Fehr, sagt.
Wir haben schon eine relativ grosse Niederschlagssumme. Das ist für viele Arten sicher gut. Jetzt haben wir natürlich auch Arten, die eher trockenes, warmes Wetter würden gerne haben. Die haben natürlich jetzt eher ein bisschen Probleme.
Aber auch Pflanzen, die gerne ein trockeneres Klima haben, können sich gut von dem vielen Wasser erholen. Anders sieht die Situation in der Landwirtschaft aus.
Wenn man von der Natur lebt, wie das die Landwirtschaft tut, dort gibt es natürlich Schwierigkeiten, weil einzelne Kulturen natürlich dann zu viel Regen haben oder es zu wenig lang trocken ist, um das Heu reinzubringen. All diese Probleme sind eigentlich in der Natur selber, außerhalb der Landwirtschaftsflächen, gar nicht ein Problem.
Es sind aber nicht nur Pflanzen, die viele Regen spüren, sondern auch die Tiere. Auch bei denen gibt es Arten, die es lieber trocken und heiß und Arten, die es lieber kalt und nass haben. Bei normalem Niederschlag profitieren alle Tiere gleich viel.
Ganz anders ist natürlich jetzt mit den Extremen, die wir auch hatten. Und dort muss man natürlich sehen, dass eine vielfältige Natur, also eine Vielfalt der Lebensräume, das ist ganz entscheidend, dass eben jede Art überleben kann. Ein revitalisierter Fluss zum Beispiel, der bietet sowohl bei Trockenheit als auch bei sehr starken Abflüssen eben für alle möglichen Tiere und Pflanzen an Rückzugsmöglichkeiten, wo sie können überleben und dann später wieder kommen.
Mit einem revitalisierten Fluss meint der Remo Fehr einen Fluss, der wieder in seiner natürlichen Laufbahn fließt. Nur mit Orten, wo solche Rückzugsmöglichkeiten bieten, können die Artenvielfalt garantiert werden. Die Artenvielfalt hilft der Natur wiederum, um die starken Wetterschwankungen zu überleben. Das sei unter anderem auch wegen dem Klimawandel wichtig.
Das heisst, die Atmosphäre kann mehr Wasser aufnehmen, wenn die Luft ein bisschen wärmer ist. Sie wird auch mehr ausregnen. Das heisst, wir werden häufiger eben mit starken Niederschlägen zu tun haben. Und Klimamodelle zeigen auch, dass wir auch häufiger mit Trockenperioden es werden zu tun haben. Und dann sind wir auch froh um den Niederschlag, der gefallen ist.
Wegen dem Klimawandel dürfte es in Zukunft den Arten, die es gerne heiß und trocken haben, besser gehen, meint Remo Fehr. Zu diesen Arten gehören zum Beispiel die Trockenwiese bei den Pflanzen oder die Reptilien bei den Tieren.
Die Natur, die kann sich anpassen. Umgekehrt ist es für Bündner Winzerinnen und Winzer komplizierter. Im Frühling, der Regen und jetzt die Hitze. Die Temperaturen machen es nicht besser. Nochmal der Luciano Ceri.
Für die Landwirtschaft ist der viele Regen in den letzten Monaten nicht hilfreich gewesen. Auch für die Winzerinnen und Winzer sind die vielen Niederschläge zur Herausforderung geworden. Der Walter Fromm, Rebbaukommissär vom Kanton Graubünden, sagt, dass sie dieses Jahr deutlich weniger Beere haben.
Der Einfluss des Regen hat schon im Juni angefangen. Der Juni ist immer der Blütenmonat. Und wenn es dann regnet, haben wir eine relativ schlechte Verblühung oder eine hohe Verrieselung. Und das haben wir dieses Jahr ziemlich heftig abbekommen.
Die Vereiselung ist eine Befruchtungsstörung. Durch die gibt es weniger Blüten, die Beere produzieren. Das ist aber nicht das einzige Problem, das der viele Regen mit sich gebracht hat. Wegen der Feuchtigkeit haben die Winzerinnen und Winzer auch mit Pilzbefall zu kämpfen. Genauer gesagt, mit dem falschen Mehltau.
Der Pilz dezimiert die gesunden Beere nochmal, indem er eben Beere befällt. Und die Beere trocknen nachher ein. Das gibt die sogenannten Lederbeere mit dem falschen Mehltau. Im Idealfall gehen sie weg und sonst muss man es vor der Ernte nochmal rausschneiden.
Die vielen Niederschläge haben aber nicht nur schlechte Auswirkungen auf die Weinreben, sagt Walter Fromm.
Wir sehen vor allem die Junganlagen, die haben sich sehr positiv entwickelt. Andere Jahre haben wir Mühe gehabt mit den Junganlagen, wir mussten sie bewässern. Und dieses Jahr ist zumindest das einmal weggefallen. Auch ein Stück weit positiv ist das Verrieseln. Klar, wenn es natürlich keine Beere mehr dran hat, dann ist es sehr negativ. Aber der positive Effekt des Verrieseln ist eben die Lockerbeerigkeit. Also die Trauben selber ist nicht kompakt, sondern sehr lockerbeerig.
Wenn die Beeren locker sind, ist es unwahrscheinlicher, dass bei denen die sogenannte Grauschimmelfülle entsteht. Wegen dem Pilz reifen die Beeren nicht mehr und sie sind für die Weinproduktion unbrauchbar. Der viele Regen hat also Vor- und Nachteile mit sich gebracht. Die nächsten Tage dürfte es aber heiß und trocken werden. Das sei aber kein grosses Problem, sagt Walter Fromm.
Den Regen haben wir sicher bis zu dem Zeitpunkt genug abbekommen. Die Böden sind gesättigt, also Wasser an Wasser fehlt es nicht. Nein, die Sonne ist wirklich optimal für uns. Es lässt den Pilz austrocknen und die Blattflächen bleiben gesund dadurch.
Die entscheidenden Monate für den Weinbau sind der August und der September. Wenn das schöne Wetter bis dann bleibt, ist der Walter Fromm zuversichtlich, dass die Ernte dieses Jahr keine schlechte wird.
Momentan haben die Winzerinnen und Winzer etwa 20% weniger Trauben an den Rebstück als im letzten Jahr. Ob das Ende Jahr einen Einfluss hat auf den Ertrag, das ist jetzt noch nicht klar. Die einen hassen es, die anderen mögen das Feuerwerk am 1. August. Eine Umfrage zeigt, dass jede zweite Schweizerin und jeder zweite Schweizer der Meinung ist, dass ein Feuerwerk zum Nationalfeiertag gehören soll. Nur ein Drittel ist gegen die Knaller. Aber die Umfrage hat auch aufgezeigt, dass eine Mehrheit von 60% dagegen ist, dass Privatpersonen am 1. August Feuerwerk zünden dürfen. Und der Druck, dass die Feuerwerke nicht mehr dürfen zündet werden, der nimmt zu. Tierschutz- und Umweltorganisationen haben die Initiative beim Bund eingereicht. Laurin Michael berichtet.
Fast 140'000 Schweizer und Schweizerinnen haben die Volksinitiative für eine Einschränkung von Feuerwerk unterschrieben. Durch die soll verboten werden, dass Privatpersonen laute Feuerwerkskörper kaufen und brauchen können. Die Meinung zu Feuerwerk für die Churer Bevölkerung geht auseinander, wie eine Strassenumfrage zeigt.
Also grundsätzlich finde ich es etwas Schönes, weil ich aber selber einen Hund daheim habe und weiss, was es für Angst kann auslösen kann, finde ich es nicht etwas mega Notwendiges. Und ich glaube auch nicht, dass man das bezüglich dem Nationalfeiertag wirklich ablässt.
Zum Mirkurz-Feuerwerk schon auch zum 1. August. Das ist von Landsburg, wo ich komme, gibt es auch beim Jugendfest das Feuerwerk. Und das schaut man sich dann irgendwie halt einfach zusammen an, einmal im Jahr.
An sich ist ja das Feuerwerk etwas Schönes, aber ich jetzt persönlich habe zum Beispiel einen Hund daheim. Und wenn ich an meinen Hund denke und seine Attacken, die er kriegt, wenn ein Feuerwerk, das ist dann schon ein bisschen schlimm. Es ist gleich etwas Schönes auch für dir, etwas ja, Schlimmes.
Ja, man könnte es irgendwie einfach limitieren, dass nicht alle das kaufen können. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn es dann schon am Morgen früh das Feuerwerk loslässt, weil man es noch gerne sieht.
Und für viele der befragten Personen ist das Feuerwerk auch ein bisschen Tradition.
Ja, das finde ich eigentlich schon mal. Ja.
Das ist schon so, ja. Aber ich finde, man kann den 1. August durchaus auch anders geniessen.
Nein, persönlich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass man es ablässt wegen dem, sondern einfach, weil man sonst Freude hat am Feuerwerk oder sei es an einer Hochzeit etc. Ich glaube, der Nationalfeiertag feiert man anders. Oder ich feiere ihn anders, genau. Ich finde, es gehört schon dazu. Es ist Tradition.
Ich finde es selber schön. Ist natürlich auf dem Land schwierig mit den Tieren, aber gerade in der Stadt dann in die auch ein bisschen aufwendigere Feuerwerk finde ich noch eine schöne Tradition.
Der Bundesrat lehnt die neue Initiative, also das Verbot, ab. Momentan entscheidet jede Gemeinde einzeln, ob Feuerwerk und Feuer verboten sind oder nicht. In Graubünden haben 30 Gemeinden ein Verbot. Das findet auch der Markus Schier sinnvoll. Er ist Leiter Brandschutz bei Gebäudeversicherung Graubünden.
Weil es kann Gemeinden geben, wo man Feuerwerkskörper problemlos darf ablassen, weil es einfach von der Umgebung her, von der allgemeinen Situation her möglich ist. Und es gibt andere Gemeinden, wo es wegen der Trockenheit, wegen der Situation, von der Lage her schwer oder nicht möglich ist, zum Feuerwerkskörper zu zünden. Also man muss es situationsbedingt analysieren und situativ entscheiden.
Laut Markus Gier wird es in Zukunft auch noch mehr Gemeinden mit einem allgemeinen Feuerwerksverbot geben. Aber eine Lösung, wie es die Initiative vorgesehen würde, also eine Art Verbot, würde er sehr gut finden.
Es würde sicher Sinn machen, weil nebst den tragischen Unfällen, die es gibt mit Feuerwerkskörpern, haben wir auch natürlich Brandfälle, die durch unsachgemäßes Verwenden von diesen Feuerwerkskörpern ausgelöst wird. Also von dem her macht es aus einem präventiven Brandschutzgedanken sicher Sinn.
Eine der ersten Gemeinden in Graubünden mit einem Feuerwerksverbot war der Fuss. Dort hat die Bevölkerung im 2020 an der Urne dafür gestimmt.
Und dass am 1. August die meisten Erwerbstätigen frei haben, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Fakt ist aber, dass der Nationalfeiertag dieses Jahr erst zum 30. Mal ein arbeitsfreier Tag ist. Wenigstens für all die, die nicht arbeiten müssen oder dürfen, also keinen Dienstplan haben, also nicht im Spital, im öffentlichen Verkehr, bei der Polizei, in der Gastronomie, Hotellerie und am Arbeiten sind.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
In Graubünden findet nach 11 Jahren wieder ein kantonales Pfadfinder-Sommerlager statt. Seit eineinhalb Wochen sind rund 550 Pfade im Kantonslager in Sumwitsch. Der Thies Fritschi war auf Besuch dort und hat mit der Leiterin vom SOLA, ihrer Vulgo ist Farfalina, über die Organisation des Sommerpfadelager geredet. Unter anderem hat er von ihr wissen, was denn die Aufgaben von einer SOLA-Chefin sind.
Wir sind ein OK von 9 Personen. Wir als Lagerleitung haben eigentlich die Aufgabe, diese 9 Personen zu unterstützen, mit ihnen anzuschauen, was gibt es zu in der Logistik, wie läuft das mit den Lebensmitteln, was ist der Stand bei den Sanitäts- Sicherheitsleuten. Und wir dann vor allem auch koordinieren. Natürlich haben wir auch spezifische Aufgaben. Im Moment kümmere ich mich zum Beispiel noch um alle Ausflüge, dass das alles funktioniert. Und ja, wir helfen dort, wo es gerade nötig ist. Also wir hocken nicht den ganzen Tag im Büro, definitiv nicht.
Aber eben so die verschiedenen Sektionen, sei das Churien, Gloris habe ich vorher irgendwo mal gesehen, die machen ihr Programm selber oder sagen dir denen, was sie machen sollen?
Die machen vor allem ihr Programm selber und zwar auch nach Richtlinien von Jugend und Sport. Also die planen ihr Lagerprogramm im Voraus. Das wird auch angeschaut, dass es altersentsprechend ist und auch für die Kinder passt. Wir haben ein paar Ausflüge angeboten, wir haben ein paar Wandervorschläge erarbeitet und wir haben so ein bisschen Aktivitäten, die eigentlich einen Haufen miteinander machen können. Und sie haben auch dürfen wählen, was möchten wir von dem. Und wenn sie das gewählt haben, dann dürfen sie es jetzt auch durchführen.
Wenn du da die Kinder siehst, rund 400 Kinder, ein bisschen mehr Lagerleitungspersonal, wie sind denn die Zweige nach einer Woche? Sind die nicht langsam auf den Leutsch?
Ja, man merkt schon, dass eine gewisse Ruhe herrscht auf dem Lagerplatz und nicht mehr vielleicht ganz gleich viel Energie vorhanden ist. Aber es sind auch neue Leitungspersonen wieder dazugekommen, die jetzt vielleicht die zweite Woche können, wieder mit neuer Energie unterstützen können. Und das, was ich mitkriege, wenn ich über den Lagerplatz laufe, ist eine gute Stimmung. Man unterstützt einander, man schaut einander. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges in der Pfadi, dass man so eben als Team dann das schafft, um die zwei Wochen Lager auch miteinander durchzustehen.
Jetzt hast du vorher etwas gesagt wegen der Verpflegung. Ich habe irgendwo da hinten einen grossen Lastwagen gesehen, oder einen Anhänger besser gesagt, mit Lebensmitteln drin. Wie funktioniert das? Geben die das einfach den Leuten raus oder muss man sich da anmelden, was man braucht und will? Wie verpflegt man 550 Leute?
Ja, das ist ein guter Vertrag mit der Migros, der da unser Partner ist. Und wir haben eigentlich im Voraus alle Menüs bestimmt. Und die Abteilungen müssen angeben, wie viele Personen an welchem Tag essen. Und dementsprechend sind alle Berechnungen gemacht worden, um die richtige Menge an Lebensmitteln zu bestellen. Wir haben zwei Lieferungen in diesem Lager, damit die Sachen auch genug gekühlt werden können. Das ist ja sehr ein wichtiger Aspekt, wenn man draußen lebt. Man muss irgendwie die Lebensmittel können richtig lagern. Und dann gibt es Zeiten, wo man mit dem Anhänger führen kann, die Kisten abholen. Die sind immer bereits parat. Wir vorsortieren, welche Gruppe braucht, welche Menge für welche Mahlzeit. Und dann wird gekocht in den eigenen Gruppen.
Ich weiss, es ist immer ein Leitungsthema, Geld. Also wenn ich das jetzt sehe, da, Haufen Zelt, ein riesen Platz, so viele Kinder mit Essen, mit Aufbaut, alles zusammen, das muss brutal viel kosten. Muss man da so viel zahlen als Mitglied oder als jemand, der da mitmacht, oder ist das irgendwie anders gesteckt?
Wir haben ganz viele gute Sponsoren gefunden, das ist sehr ein wichtiger Teil, zum Beispiel die Pfadi-Bewegung Schweiz, das Sportamt Graubünden, aber auch Baumaterial, wo von Zindel und Galanda sehr viel gespendet wird, dass wir die grossen Lagerbauten machen können. Und dann ist es so, dass die Teilnehmenden natürlich Lagerbeiträge zahlen. Wir probieren das aber auf einem normalen Niveau zu behalten, wie ein ganz normales Sommerlager, damit auch jedes Kind teilnehmen kann. Das ist ein grosses Budget für so ein grosses Lager und wir sind auch bemüht, die Kosten möglichst tief zu halten. Und darum sind alle Sponsorenbeiträge, von ganz kleinen Beiträgen zu Materialsponsoring, zu sonstigen Unterstützungen, sehr, sehr wichtig. Und wir danken auch herzlich für alle, die uns da in irgendwelcher Form unterstützt haben.
Bei so vielen Leuten muss er dann irgendwas. Es kann nicht alles glatt laufen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Gibt es irgendetwas, wo du als Leiter musst sagen, uiuiui, das war jetzt vielleicht nicht so gescheit gewesen oder müssen wir es nächstes Mal besser machen?
Ja, so kleine Sachen gibt es immer, weil man überlegt im Voraus mit Konzept ganz viel und ist dann schlussendlich vor Ort und merkt, oh, so wie man es denkt, dann geht es vielleicht gleich nicht. Zum Beispiel die ganzen Ausflüge koordinieren, haben wir uns ein bisschen einfacher vorgestellt. Jetzt müssen wir auch Billett holen, wir müssen wieder schauen, hat es kranke Kinder, die nicht mitkommen und so. Und da gibt es halt ganz viele spontane Änderungen, wo wir jetzt auch sehr flexibel damit umgehen müssen. Und wir haben zum Glück 30 Helfende auf Platz, inklusive OK, die auch immer wieder so wichtige Aufgaben übernehmen können, damit wir nicht nur am Rennen sind.
Ich war das letzte Mal in so einem Pfadilager selber vor etwa 20 Jahren. Ihr habt hier Kompoteu, ihr habt Wasserstellen. Das ist eigentlich aus früherer Sicht ein rechter Luxus. Wie hat sich das gewandelt in den letzten Jahren?
Ein grosses Thema ist natürlich auch die ganze Hygiene. Und da ist auch wichtig, dass die Orte, eben Kompoteu, Wasserstellen, sauber sind. Und wir haben uns ganz bewusst für Kompoteu auch entschieden, um ein Zeichen zu setzen, hey, wir schauen ein bisschen auf die Natur, uns ist es wichtig. Ja, und jetzt stehen die da, sie müssen aber geklärt werden, es muss organisiert sein, also es ist nicht alles so einfach. Aber die Sachen sind relativ wichtig, dass der normale Lageralltag gut funktioniert.
Ja, und das Pfadfinderlager in der Surselva in Sumvitsch, das geht noch bis am Samstag. Zwei Olympia-Einsätze von Sportlerinnen und Sportlern aus der Südostschweiz hat es schon gegeben in Paris. Bald steht der nächste an. Das mal aber in einer Sportart, die nicht so bekannt ist. Der Ruud Schmenzi stellt Sportart und vor allem die Sportlerin vor.
Die 28-jährige Elena Lengwiler kommt ursprünglich aus dem Zürich-Oberland, wohnt mittlerweile aber zu Unterterzen am Wallensee. Und Wasser ist dann auch ihr Element. Zuerst im gefrorenen Zustand auf dem Eis als Hockeyspielerin und jetzt im flüssigen Zustand auf den Seen und mehr als Kitesurferin.
Über ein paar Jahre habe ich eigentlich beides gemacht und es hat sich noch recht gut kombiniert, also im Winter, Sommer. Irgendwann ist das Kiten immer intensiver geworden und ich bin auch im Winter viel weg und dann ist es so ein schleichender Übergang gewesen.
Sagt Elina Lengwiler. Beim Kitesurfen haben die Athletinnen und Athleten ein Brett, das ähnlich aussieht wie ein kleines Surfbrett an den Füssen. Mit einem Lenkdrachen werden sie über das Wasser gezogen. Durch das fliegen sie fast.
Die Hauptfaszination des Kites ist bei mir schon so ein bisschen Nähe zum Wasser und das Spielen mit dem Wind. Und ja, Geschwindigkeit natürlich ist auch etwas, was mich reizt.
Normalerweise trainiert Elena Lengwiler am Morgen an Land. Sie macht zum Beispiel Yoga oder geht ins Fitnesscenter. Am Nachmittag geht es dann für 2-3 Stunden aufs Wasser.
Oft machen wir Übungen. Also wir haben Bojen auf dem Wasser, wo wir ja, mit Hilfe dieser Bojen und einem Coachboot wenn wir Übungen machen, wo wir an spezifischen Sachen üben können, wie Bojenrundungen. Oder wir machen auch oft kleine Rennen, manchmal zusammen mit anderen Nationen.
Vor den Olympischen Spielen die 28-jährige Kitesurferin meistens Machsee trainiert. Also genau dort, wo die Olympia-Wettkämpfe dann auch sind. Also hat sie die Bedingungen vor Ort kennenlernen. Das ist schon wichtig, weil...
Wir haben pro Tag 4 Rennen, die wir fahren. Das ist eine Art wie beim Segeln ein Parcours. Wir haben dann 4 Tage Qualifikations. Das heisst, wenn wir ja, alle Rennen fahren können, sind es 16 Rennen. Und dann haben wir noch einen Finaltag am Schluss, wo dann die Top 10 weiterkommen.
Ihr grösstes Ziel am Olympia-Wettkampf sei, dass sie bei all diesen Rennen ihre beste Performance abliefern können, meint Elena Lengwiler.
Ich glaube, das ist, ist die grösste Schwierigkeit. Resultatmäßig. Ich denke, ich habe sicher Potenzial, aber da muss ich schon alles abliefern können, damit es für ein Top-Top-Resultat reicht.
Die Olympiamedaille und Diplom, die beim Kitesurfen vergeben werden, sind die ersten überhaupt, weil Kitesurfen in diesem Jahr zuerst mal olympisch ist.
Und ihre erste Rennen hat Elena Lengwiler diesen Sonntag und das im Mittelmeer vor Marseille. So, 19 Minuten vor dem 6. ist es und damit ist es das gewesen, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 31. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet, beispielsweise auf rso.ch. Und das nächste Magazin, das gibt es wieder übermorgen am Freitag, wie gewohnt, am 4.05 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören, der Martin De Platzes. Einen guten Abend, Tocken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.